Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Und da reden wir hier gleich über berufliche Bildung. Seit Jahren gibt es da in Deutschland ein Missverhältnis. Betriebe und angehende Azubis finden nicht oder zu selten zueinander. Und die eh schon sinkende Bereitschaft vieler Betriebe auszubilden, die sinkt gerade nochmal deutlich aufgrund der Corona-Krise. Was das bedeutet für die berufliche Bildung in Deutschland, ist ein Thema heute. Zuerst aber geht es um Geld. 500 Millionen Euro, die ab heute zur Verfügung stehen für die digitale Ausstattung von Schülerinnen und Schülern. Ob und wie schnell aber wirklich Geld locker gemacht wird, kann man noch ein Fragezeichen dran setzen. Ich bin Benedikt Schulz.
Hallo.
Der Digitalpakt Schule wird also ausgeweitet durch eine weitere Bund-Länder-Vereinbarung. Zu den bislang 5 Milliarden Euro kommen jetzt nochmal 500 Millionen obendrauf als Sofortprogramm für die Anschaffung digitaler Endgeräte, die dann an Schülerinnen und Schüler ausgeliehen werden können. Das war schon von der Koalition im April beschlossen worden. Jetzt haben die Länder zugestimmt. Heute ist das Ding dann druckreif unterzeichnet worden und das klingt gut. Aber wenn man mal bedenkt, wie wenig Geld bislang aus den bereits vorhandenen Mitteln abgerufen wurde, kann man schon mal fragen, wie viel bewirkt diese zusätzliche Finanzspritze. Einordnungen von Christiane Habermals, unserer Bildungskorrespondentin im Hauptstadtstudio.
Katja Suding, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag, ist gut in Form. Ein Drittel des Unterrichts sei im vergangenen Schuljahr ausgefallen. Damit seien die Chancen einer ganzen Schülergeneration aufs Spiel gesetzt worden, schimpft die FDP-Politikerin.
Das System Schule ist vor unser aller Augen zusammengebrochen. Schonungslos hat die Corona-Krise die digitalen Defizite an deutschen Schulen für uns alle sichtbar gemacht. Wochenlang haben wir die Bildungschancen junger Menschen auf der Straße liegen lassen. Meine Damen und Herren, das ist ein Armutszeugnis.
Doch noch immer seien die Mittel des Digitalpakts in den Schulen nicht angekommen. Von 5,5 Milliarden vor über einem Jahr bereitgestellt, sei bislang lediglich ein Bruchteil, nämlich 125 Millionen Euro, ausgezahlt worden.
Das sind gerade einmal 2,5% des Gesamtvolumens. Und was macht Ministerin Karliczek? Statt einen Weg zu finden, wie das Geld an die Schulen kommt, zuckt sie nur mit den Schultern und zeigt auf die Länder. Frau Karliczek, das ist Arbeitsverweigerung.
Zu kompliziert sei das Antragsverfahren. Deswegen fordert die FDP im Bundestag eine Entbürokratisierung, um den Digitalpakt zu beschleunigen. Doch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek will sich den schwarzen Peter nicht zuschieben lassen. Die Länder hätten lange genug Zeit gehabt, entsprechende Verwaltungsvereinbarungen und Förderrichtlinien auf den Weg zu bringen. Mit den zusätzlichen 500 Millionen Euro, die der Bund für digitale Endgeräte bereitstellt, ist es jetzt dagegen schnell gegangen. Im April hatte die Koalition das Sonderprogramm für benachteiligte Schüler auf den Weg gebracht und mit den Ländern Verhandlungen zur Umsetzung aufgenommen. Gestern gab der Haushaltsausschuss des Bundestags die Mittel frei. Heute unterzeichnete nach den 16 Ländern auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek die Vereinbarung.
Und damit ist jetzt der Weg frei, dass die Schulen für 500 Millionen Euro Laptops und Tablets beschaffen können, um sie dann an diejenigen Schülerinnen und Schüler auszuleihen, die über keine eigenen Geräte verfügen.
Das Geld wird nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilt, die es an die Schulen weitergeben. Ab morgen kann es abgerufen werden. Einzelne Länder haben nicht so lange gewartet und eigene Programme aufgelegt, wie das Land Berlin, das bereits selber im Mai 9.500 Leihgeräte für Schulen angeschafft hat. In der Herbert-Hoover-Sekundarschule in Berlin-Gesundbrunnen sind die ersten Tablets der Senatsverwaltung schon eingetroffen. Gebraucht werden sie dringend. 80% der Schülerschaft ist lernmittelbefreit. Das heißt, dass ihre Eltern so wenig verdienen, dass sie die pro Schuljahr anfallenden 100 Euro für Schulbücher nicht bezahlen müssen. Viele Familien haben keinen Computer, geschweige denn einen Drucker zu Hause.
Die sind da, aber wir geben sie tatsächlich noch nicht raus, weil da die Schutzhüllen und die Tastaturen fehlen. Und weil wir tatsächlich Angst haben, dass dann, wenn die Schutzhülle nicht drauf ist, wir dann ganz schnell so kleine Spider-Man-iPads hätten.
Sprich, spinnennetzartig zerbrochene Displays, erzählt Schulleiterin Jane Natz. Ab dem kommenden Schuljahr sollen die Geräte, dann hoffentlich mit Hülle, an bedürftige Familien verteilt werden. Bis zum Ende ihrer Schulzeit dürfen sie sie dann behalten. Wie die Wartung organisiert wird, ist allerdings noch offen. Doch der Schule ist auch klar, dass die Endgeräte nur das eine sind. Die Sommerferien werden genutzt, eine Schulcloud muss her, Softwareprogramme, jeder Schüler, jede Schülerin soll eine eigene E-Mail-Adresse bekommen. Der Umgang mit digitalen Medien wird Teil des Curriculums werden, für Lehrer und Schüler. Und auch die Familien müssen sich umstellen, sagt die Schulleiterin. In einem Brief habe sie die Eltern darauf hingewiesen, wie wichtig ein eigener Computer für ihre Kinder ist.
Und wenn wenigstens von den 470 SchülerInnen, die wir haben, 10 Eltern überlegen und sagen, okay, wir kaufen jetzt nicht das neueste Paar Turnschuhe, wir gucken jetzt mal und schaffen dir so ein Gerät an, ist auch schon was erreicht. So werden wir über kurz oder lang eine ausgerüstete Schülerschaft haben. Ich glaube, dass das auch vielen Eltern jetzt bewusst geworden ist.
Man konnte es sich eigentlich schon denken. Das kommende Ausbildungsjahr, es wird anders werden. Die wirtschaftliche Lage erschwert auch die Lage auf dem Ausbildungsmarkt. Also man konnte sich denken, es gibt jetzt aber auch konkrete Zahlen dazu. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag befragt ja regelmäßig Firmen und Betriebe sozusagen zu ihren Ausbildungsplänen, zu ihrer Ausbildungsbereitschaft und die sinkt offenbar. Das Lehrstellenangebot liegt im Branchendurchschnitt um etwa 7% unter dem Niveau des Vorjahres. Und da macht inzwischen sogar das Wort vom verlorenen Corona-Jahrgang die Runde. Also, wie wirkt sich Corona aus auf die betriebliche Ausbildung? Und zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern es geht uns jetzt auch um die Frage, wie verändert Corona die Art, wie ausgebildet wird? Denn, ist ja klar, Distance Learning, Homeschooling und so weiter, das lässt sich ja ohne weiteres nicht auf betriebliche Bildung übertragen. Sprechen wir jetzt drüber mit Friedrich Hubert Esser, Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung. Herr Esser, hallo, grüße Sie.
Grüße Sie, Herr Schulz.
Also, was die junge Generation angeht, die in diesem Jahr ihre Ausbildung anfangen will, haben wir tatsächlich die Gefahr, dass es da einen verlorenen Corona-Jahrgang gibt?
Ich bin immer noch zunächst etwas optimistisch, denn wir sehen jetzt an den Zahlen, die uns die Ökonomen melden, dass die wirtschaftliche Tätigkeit doch wieder anspringt in vielen Branchen. Und dass wir auch bei den Betrieben beobachten, die noch vorsichtig in die Zukunft schauen, also nicht sofort den Ausbildungsplatz aufgeben wollen, sondern sehen, wie sich die Entwicklung weiter zeitigt und auch in Aussicht stellen, dass man etwas verzögert auch noch Ausbildungsplätze zur Verfügung stellt. Das heißt zunächst einmal, dass wir weiterhin auf Sicht fahren müssen hier und sehen müssen, dass es mit dem Weiteranspringen der Konjunktur auch weiterhin dann auch Möglichkeiten gibt, dass Ausbildungsplätze da sind.
Muss man trotzdem befürchten, dass vom Ausbildungsrückgang vor allem Berufe betroffen sind, die sonst schon häufig von Jugendlichen mit eher niedrigerem Bildungsabschluss gewählt werden, zum Beispiel Gastronomie?
Ja, das ist natürlich ein Thema, was wir auch aus anderen Konjunkturlagen kennen. Immer dann, wenn die Konjunktur schwächelt und dann auch Arbeitsplätze wegfallen, Ausbildungsplätze wegfallen, sind am ersten immer diejenigen betroffen, die mit niedrigeren Qualifikationen aus der Schule auf den Ausbildungsmarkt kommen. Das werden wir auch jetzt im Corona-Jahr sicherlich erleben und müssen auch darauf vorbereitet sein. Wir haben aber ein Stück weit hier auch wiederum aus Erfahrungen mit Krisen Angebote, die helfen können, wie beispielsweise das Angebot von Einstiegsqualifizierungen, die wir anbieten wollen, bis hin auch, dass es Möglichkeiten natürlich auch gibt, in den überbetrieblichen Ausbildungszentren dann auch eine Vollzeitqualifizierung anzubieten, wenn Betriebe für diesen Teil der Jugendlichen keine Ausbildungsplätze da haben.
Jetzt ist in dieser Umfrage der DIHK die Rede von etwa 7% weniger Ausbildungsplätzen als im Vorjahr. Aber da heißt es auch, viele Betriebe überlegen noch, wie und wer, wie viel sie ausbilden. Was glauben Sie, wie sinnvoll oder wirksam ist diese Ausbildungsprämie, die da im Rahmen des Konjunkturpakets jetzt beschlossen wurde?
Ausbildungspolitisch müssen wir zunächst einmal das gesamte Konjunkturpaket würdigen und als Gesamtpaket auch entsprechend einordnen, was auch entsprechend für die Ausbildungsleistungen der Betriebe wichtig sind. Ob es jetzt, und das ist die große Frage, ob jetzt 2.000 beziehungsweise 3.000 Euro nachher nochmal den Zuschlag bringt für einen Betrieb, ich mache es jetzt mal etwas extrem, dem das Wasser heute bis zum Hals steht, das wird sich zeigen. Und gegebenenfalls muss man hier nochmal, wir haben ja die Perspektive über das ganze Jahr zu schauen, die Rekrutierungsfähigkeit der Betriebe über das ganze Jahr im Blick zu halten. So muss man gegebenenfalls auch im Herbst noch einmal mit anderen Anreizen gegebenenfalls nachlegen, um die Ausbildungsfähigkeit der Betriebe wirklich abzusichern.
Jetzt standen in den vergangenen Wochen beim Thema Homeschooling natürlich naheliegenderweise die Schulen im Fokus der Aufmerksamkeit. Die betriebliche Berufsausbildung eher weniger. Was würden Sie sagen, jetzt aus der Rückschau, wagen wir mal schon mal eine kleine Rückschau. Wir haben Betriebe, die Home-Ausbildung, nenne ich es jetzt mal, geschultert.
Also wir sind großes Lob auch für Betriebe, aber auch viele Schulen, die den Sprung ins kalte Wasser hier gewagt haben oder wagen mussten. Denken Sie an Betriebe beispielsweise in der Veranstaltungsbranche, so pragmatisch eine wirklich schwierige Situation geschultert haben. Aber wenn ich das Thema Pragmatik so unterstreiche, dann heißt das mit Blick auf die Nachhaltigkeit, mit Blick auf Professionalität, dass bei weitem natürlich auch hier viel zu tun bleibt. Also das heißt, diese Situation über Corona hat natürlich auch gezeigt, dass es hier Defizite gibt, Defizite im Bereich sowohl der technischen Verfügbarkeit über Medien, die uns in die Lage versetzen, viel flexibler ausbilden und auch in den Schulen lehren zu können, bis hin zu der Frage, wie die Lehrenden, sprich die Ausbilderinnen, die Lehrerinnen und Lehrer an den berufsbildenden Schulen, wie die mit den Medien umgehen. Und hier wird deutlich, dass wir hier viel nachholen müssen. Und dass es doch viele Anschlusspunkte jetzt, also Lehren aus dieser Pandemie gibt, an welchen Stellen wir hier mit Personal- und Organisationsentwicklung jetzt ansetzen müssen.
Was hat denn das für Folgen konkret jetzt für die Auszubildenden, die jetzt in Ausbildung sind?
Ich mache mal ein Beispiel. Die Friseure beispielsweise im Handwerk hatten über Wochen, ich glaube 9 Wochen Lockdown und konnten nicht in den Salon eben die Ausbildung weiter bestreiten. Und haben jetzt auch einen Nachholeffekt im Betrieb mit zu schultern. Das heißt, hier sehe ich beispielsweise kein Problem, dass da etwas zum Nachteil der Auszubildenden, was sich gegebenenfalls in der Prüfung zeigt, herausbilden wird. Auf der anderen Seite, ich hatte eben von der Veranstaltungsbranche gesprochen, die besonders gebeutelt sind. Hier sehen wir auch heute noch viele Betriebe, die nicht richtig arbeiten können, weil eben Veranstaltungen noch nicht erlaubt sind. Und hier ist es natürlich irgendwann auch zu Ende mit dem Suchen nach Lösungen, nach Kompensationsmöglichkeiten, beispielsweise auch im Internet. Und hier muss man natürlich auch über Maßnahmen nachdenken, die gegebenenfalls auch einen Ausbildungswechsel bedingen, je nachdem, in welchem Ausbildungsjahr man sich befindet. Die Lösungen, die es gibt, um das Nichtstattfinden von betrieblicher Aktivität zu kompensieren, auch begrenzt sind. Dass es dann auch gilt, wirklich besondere Einschnitte ins Auge zu fassen.
Corona und die berufliche Bildung, das war der Chef des Bundesinstituts für Berufsbildung, Friedrich Hubert Esser. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Und morgen in Campus und Karriere denken wir die Frage nochmal weiter. Berufswahl in unruhigen Zeiten, die Generation Corona und ihre Zukunftsperspektiven. Darum geht es dann morgen ab 14.05 Uhr hier in Campus und Karriere. Und da können Sie mitdiskutieren, und zwar schon jetzt. Schreiben Sie einfach eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Und jetzt sprechen wir über Chancengleichheit. Wie viel Chancengleichheit gibt es eigentlich im Wissenschaftsbetrieb? Wenn man sich mal ein paar nackte Zahlen anschaut, muss man eher sagen, geht so. Im Jahr 2018 gab es gut 36.000 Professoren gegen knapp 12.000 Professorinnen. Ist nur ein Beispiel, der Betrieb besteht ja nicht nur aus Profs, aber trotzdem, der Frauenanteil ist durch die Bank weg niedriger. Die Verhältnisse haben sich zwar verbessert in den vergangenen Jahren, aber diese sukzessive verbesserte Chancengleichheit, die kriegt jetzt möglicherweise gerade einen ziemlichen Schlag verpasst. Denn offenbar hat die Covid-19-Pandemie alte Rollenbilder aus der Mottenkiste hervorgekramt. Frauen bleiben zu Hause, Männer gehen arbeiten. An der TU Berlin gab es genau dazu heute eine Online-Debatte und Claudia van Laak hat für uns zugehört.
Eine Krise führt automatisch zu einem Rückfall in längst überkommen geglaubte Geschlechterklischees. Da waren sich die Teilnehmerinnen der Online-Debatte heute einig. Da ist die Professorin, die erst nach 2 Wochen Lockdown bemerkt, dass sie den ganzen Haushalt schmeißt und die beiden Kleinkinder betreut, während ihr Ehemann, ebenfalls Professor, die ruhige Zeit zu Hause nutzt, um seine Publikation zu beenden. Und da ist das Universitätsklinikum Charité, das komplett in den Corona-Krisenmodus schalten musste. Es gab keine Zeit mehr für Diskussionen, erzählte Christiane Kuhlmeier, Frauenbeauftragte der Charité. Oben wurde entschieden, unten ausgeführt. Ein männlich geprägter Heldenmythos sei besonders in den Operationssälen noch lebendig. In der Krise führe eben der Mann.
Dass eben bestimmte autoritäre Strukturen befördert werden. Und diese autoritären Strukturen sind eben auch nachteilig für Frauen.
Die Benachteiligung von Forscherinnen in der Corona-Krise zeigt sich bereits an der Zahl der eingereichten Publikationen. Die der Männer steigt, die der Frauen sinkt. Unter dem Hashtag Corona Publication Gap wird dies in den sozialen Medien diskutiert. Die TU Berlin will dort gegensteuern, erklärte ihr Präsident Christian Thomsen am Vormittag.
Dagegen muss man etwas machen. Man kann sich verschiedene Maßnahmen überlegen, so wie die TU sich überlegt hat, dass sie unterstützen wollen, diejenigen, die darunter besonders gelitten haben.
600.000 Euro stellt die Universität zur Verfügung, um die Nachteile auszugleichen. Die Kinderbetreuung wird verbessert. Frauen mit kleinen Kindern erhalten einen kostenlosen Korrektur- und Übersetzungsservice für ihre Publikationen. Diese Unterstützung bekommen auch all diejenigen, die Angehörige zu Hause pflegen. Katja Müller vom Familienbüro der Technischen Universität Berlin hat in den letzten Wochen die Erfahrung gemacht,
dass es auch einfach steht und fällt, diese Chancengleichheit mit der Kompetenz der Führungskraft. Also habe ich eine Führungskraft, die dafür Verständnis hat und eine Sichtweise oder eben nicht. Und ich denke, an diesem Punkt ist ein Hebel, wo man noch ansetzen kann.
Deshalb stellt die Technische Universität Berlin mehr Geld für die entsprechende Weiterbildung von Führungskräften zur Verfügung. Unter den Folgen der Corona-Krise leiden besonders Wissenschaftlerinnen mit einem befristeten Vertrag, die zu Hause Kinder betreuen müssen. Sie haben viel Zeit verloren, konnten in vielen Fällen die ihnen übertragenen Aufgaben nicht erledigen. Die Initiative Mehrbelastung fordert deshalb in einer Petition einen Rechtsanspruch auf die Verlängerung von befristeten Verträgen. Die TU Berlin hat versprochen, entsprechende Zeitverträge zu verlängern. An der Viadrina in Frankfurt-Oder wurde zu diesem Zweck ein extra Fonds eingerichtet. Die Charité stellt 300.000 Euro zur Verfügung, um Zeitverträge verlängern zu können. Für einen Rechtsanspruch auf eine Verlängerung müsste der Bundestag das entsprechende Wissenschafts-Zeitvertragsgesetz ändern. Danach sieht es momentan nicht aus.
Initiative zu den europäischen Universitäten, die gibt es seit 2017. Was ist das? Also Allianzen von Hochschulen, die sich zusammentun und dann gemeinsam gefördert werden von der EU. Und diese Idee, sie ist für viele in Europa, ob jetzt für Studierende oder Lehrende, immer noch ein bisschen abstrakt geblieben, wenig fassbar. Seit dieser Woche übernimmt ja Deutschland den EU-Ratsvorsitz. Wir haben ja schon berichtet in dieser Woche über Hoffnungen auch für die europäischen Hochschulen, die daran geknüpft werden. Und in unserer kleinen Reihe zu europäischen Hochschulnetzwerken versuchen wir jetzt schon mal, die Idee ein bisschen fassbarer und konkreter zu machen und stellen Ihnen heute JUFE vor. Dahinter verbirgt sich Young Universities for the Future of Europe und das unter anderem mit einem virtuellen Campus.
Okay, allora.
I'm in Tampere, Finland.
La facciamo in che lingua?
Università di Marseille.
Sì. Borderless education.
Yes.
It's a moonshot. It's a one lifetime opportunity to do something that matters for Europe.
YUFE heißt das Konsortium junger Universitäten in Europa. Das Kürzel JUFE steht für Young Universities for the Future of Europe. Ich spreche mit Daniela Trani, der Direktorin des JUFE-Konsortiums in Maastricht.
Wir wollen das maßgebende Modell einer European University werden. Es soll gebaut sein um den Studenten herum. Es ist inklusiv, divers, nicht für eine Elite, sondern für jeden.
Stellt man sich die europäische Karte vor, zeigt sich, wie weit gespannt das Netz der Allianz ist.
Die 10 Hochschulen sind Maastricht, die die Koordinatorin der Allianz ist, die Universität von Antwerpen, von Bremen, von Ostfinnland, Carlos III. Von Madrid, die Universität von Rom-Tor Vergata, von Zypern, von Essex, von Rijeka in Kroatien und die Nikolaus-Kopernikus-Universität in Polen.
Was diese große Runde zustande bringen will, ist, das Studium um den Studenten herumzubauen. Aber wie geht das?
Diese Zusammenarbeit geht über normale Kooperationsmodelle hinaus. Die Universitäten werden den Studierenden erlauben, bei allen Partnern zu studieren, Praktika zu absolvieren, Arbeitserfahrungen zu sammeln und dass sie sich gesellschaftlich engagieren. Wir glauben nämlich, dass Studenten ausbilden heißt, sie zu Bürgern zu machen. Also sie nicht nur beruflich zu schulen, sondern auch sozial und staatsbürgerlich vorzubereiten.
Das sogenannte Student-Centered Learning, wo Studenten eine aktive Rolle in ihrem eigenen Lernprozess spielen, ist aber alles andere als neu. Gerade die Universität von Maastricht ist seit ihrer Gründung 1976 dafür berühmt, dass die Studierenden fast ausschließlich in Form von Projektgruppen studieren und nur sehr wenige Vorlesungen stattfinden.
Die Studenten waren von Anfang an eingebunden. Sie waren Teil der großen Planungsgruppe, die den Leitern, den Bossen der Universitäten, eine erste Idee gegeben haben. Seitdem sind sie noch besser organisiert, nämlich in dem, was wir das Youth Student Forum nennen. Da sollen sie selber ausarbeiten, wie sie mit ihren Kommilitoninnen über Ländergrenzen am besten zusammenarbeiten. Sie sollen Arbeitsgruppen bilden und da arbeiten sie heraus, wie Studiengänge geöffnet und universitätsübergreifend organisiert werden können. Sie sollen mitreden, welche Themen der Lehrplan enthalten wird und welche Art sozialen Engagements die Allianz unterstützen soll.
Das hätte sich Stefan Zweig nicht träumen lassen, wenn er in seiner Autobiografie Die Welt von gestern erzählt, wie wenig Jugendliche zu seiner Zeit vor 120 Jahren zu melden hatten. JuFe gehört aber ins 21. Jahrhundert. Man hat verstanden, dass Mitsprache die Lernfähigkeit verbessert. Und was viele Studierende von heute außerdem zu schätzen wissen, sind gut gemachte digitale Lernräume. Deshalb ist der zweite Brennpunkt der Allianz die Digitalisierung. Dabei soll ihr Kiron helfen, eine gemeinnützige Online-Plattform.
Ein Schlüsselelement von JuFe wird der Virtual Campus sein. Da können Studierende dann online ihre Studiengänge wählen, online Kurse belegen und online Prüfungen machen. Einige dieser Kurse sollen auch für die Bürger offen sein, die neue Sprachen lernen oder neue Erkenntnisse erwerben wollen. Kiron ist einer unserer Partner mit viel Erfahrung in diesem Bereich, der uns hilft, den virtuellen Campus zu entwickeln.
Tino Brömme hat uns JuFe vorgestellt, Young Universities for the Future of Europe, eine der europäischen Hochschulzusammenschlüsse, die von der EU gefördert werden. Und das war Campus und Karriere für heute. Hier gibt es gleich Corso Kunst und Pop mit Achim Hahn am Mikrofon und der redet da gleich über Atemschutzmasken als Modeaccessoire. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.